Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Der Text für heute ist eingebettet, findet an einem Tag statt, der sehr besonders ist. Es ist der letzte Tag, den Jesus in Freiheit verbringt. Es ist der Donnerstag vor dem Tag seiner Hinrichtung. Er ist noch frei. Und es ist ein Moment, wie er heiliger kaum sein könnte. Die sitzen zusammen, die Jünger, im engsten Kreis und Jesus beginnt ihnen die Füße zu waschen. Das heißt, er bindet sich eine Schürze um und kniet sich hin vor jedem Einzelnen mit einer Wasserschüssel und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und einer will das gar nicht und sagt, nein, das kann ich gar nicht und hör mal auf, ich sollte dir lieber die Füße waschen. Und da sagt Jesus, wenn ich dich nicht wasche, dann kannst du nicht Teil an mir haben, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und dann lässt er sich waschen und sagt, am liebsten würde ich mich ganz und gar waschen lassen. Sagt Jesus noch, ist gar nicht nötig. Du bist ja schon dabei, alles gut. Und es ist ein Moment großer Verbundenheit. Weißt, dass wir haben das früher in dem Jugendkreis, aus dem ich komme, haben wir das immer zu Silvester gemacht, zu Ostern, auf der Osterfreizeit, haben uns immer gegenseitig die Füße gewaschen. Das war für einige sehr komisch und sehr eklig. Und es war trotzdem wunderbar. Mitten in diese Situation hinein stellt Johannes diesen Text oder passiert das, was jetzt passiert. Es ist die dunkelste Seite in uns, die wir kennen, die Seite unserer Versuchungen. Und es ist eines der dunkelsten Geheimnisse in der Schrift, in der Bibel. Es geht nämlich um Judas. Um Judas. Und dieser Judas, die allermeisten wissen, das hat Jesus verraten. Judas Iskariot. Ein junger Mann, von dem man fast nichts weiß, außer dass er Jesus verraten hat. Und uns interessiert das so sehr, was das für einer war und warum der das gemacht hat, oder? Wie konnte der bloß? Und die Motive, da hat man ganz viel spekuliert im Laufe der Jahrhunderte. Vielleicht hat er Jesus nur verraten, weil er die ganze Sache ein bisschen beschleunigen wollte. Sozusagen, ich liefer dich aus, damit du dich endlich mal wehrst, damit du endlich der König von Israel wirst, damit du Feuer vom Himmel regnen lässt und damit alles in einem Handstreich erledigt ist. Dann gibt es, auch im Johannesevangelium gibt es da so Überlegungen. Vielleicht war er einfach nur geldgierig und wollte diese 30 Silberlinge haben. Na, vielleicht Geldgier. Vielleicht war er auch einfach nur enttäuscht, frustriert, dass es nicht so ging, wie er sich das gedacht hat. Jesus mit seiner Botschaft der Barmherzigkeit, was soll das? Wir haben lieber einen, der sagt, ja und los in den Kampf und auf geht's. Vielleicht wollte er auch einfach nur was bedeuten. Unter Zwölfen hat man ja manchmal, oder? Baut man lieber Mist, als dass man gar nicht auffällt. Denke ich oft auf Freizeiten, wenn so manche Jungs dabei sind, denke, warum? Wir sehen dich doch auch so. Aber wir haben vielleicht erfahren, dass es nur so geht, dass sie nur so auffallen. Es gibt einen ganz berühmten Mann, der hieß Origenes. Das war einer der großen Priester, Pfarrer in den ersten Jahrhunderten. Und der hat den Judas heilig gesprochen. Der hat sich mit ein paar Leuten versammelt und die haben gesagt, der Judas, das ist ein Heiliger für uns. Denn ohne den wäre Jesus vielleicht gar nicht bis ans Kreuz gegangen. Und dann würde unsere Versöhnung, unsere Erlösung ja gar nicht da sein. Also haben sie Judas zum Heiligen erklärt. Also hat sich nicht durchgesetzt. Ja? Aber man kann sozusagen, diese Figur ist so und wir fragen uns, warum ist das so? Was ist mit dem passiert? Steigen ein in Kapitel 13, Vers 21. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er im Tiefsten erschüttert. Er erklärte ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Das ist unvorstellbar, dass das passiert. Einer der engsten Freunde, einer der zwölf wird, und es ist so irrational, warum passiert das? Und es ist so oft, die fragen uns doch hinterher, wenn wir wieder wach geworden sind, ja, wenn wir unseren Versuchungen nachgegeben haben und dann merken wir, gab es dafür einen vernünftigen Grund, das zu machen? Nee, gab es nicht. Völlig irrational. Und dann finde ich liebe diese Stelle, bei Luther heißt es, Er war betrübt im Geist. Gerade das Johannesevangelium, wisst ihr, erzählt davon, dass Jesus ganz straight auf das Kreuz zuging. Wir werden uns gleich nochmal begegnen. Und es hat ihn trotzdem verwundet und verletzt, dass einer seiner Freunde ihn verraten hat. Natürlich musste das passieren, sagt er selber. Aber er war tief betrübt im Geist. Es ist ein Abgrund, in den du blickst, wenn du verraten wirst. Jesus war kein Zombie, würde man heute sagen. Er hat das wirklich gefühlt, das Verlassensein und das Verratenwerden. Der ist nicht so gleichmütig wie so ein Held, bis ans Kreuz marschiert, immer fröhlich lächelnd. Überhaupt nicht. Der war 30, der wollte leben. Er war betrübt im Geist. Und zwei Sätze vorher, da sagt er, einer, der mit mir zusammen mein Brot isst, der tritt mich mit Füßen. Oder wird mich mit Füßen treten. So, mitten hinein in den Text, da sahen sich die Jünger ratlos an und fragten sich, von wem spricht er? Also so heißt es hier in der Basisbibel. Ich würde besser übersetzen, wer soll denn das sein? Jesus. Wer soll denn das machen? Das ist unvorstellbar. Einer von seinen Jüngern, den Jesus besonders liebte, lag bei Tisch an der Seite von Jesus. Ihm gab Simon Petrus ein Zeichen. Er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen hatte. Der Jünger lehnte sich zurück zu Jesus und fragte ihn, Herr, wer ist das? Herr, wer ist das? Also Jesus hat den Verrat ja mehrfach angekündigt, auch im Johannesevangelium. Da heißt es in ein paar Sätze vorher, der mit mir den Bissen Brot in dieselbe Schüssel taucht, der ist es. Das steht schon mal da. Und wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass die Versuchung schon in ihm war, in dem Judas. Das ist schon am Anfang von Kapitel 13 erzählt. Aber noch ist er bei Jesus, noch ist er ganz dicht bei ihm. Er sitzt neben ihm am Tisch, noch ist er bei ihm. Und darum hat die Versuchung noch nicht die Macht über ihn. Und die anderen Jünger verstehen nicht, wenn Jesus weiterredet. Jesus antwortete, es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es gebe. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Iskariot. Und sobald Judas das Brot genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald oder tue schnell. Der Satan ergriff Besitz von ihm. Nun bin ich nicht hier an diesem Altar, um eine Predigt über den Satan zu halten. Ja? Der muss hier nicht gepredigt werden. Der ist so schrecklich, der muss hier nicht, sondern hier wird gepredigt von der Freiheit, die Jesus Christus gibt. Und Satan ist auch nicht sein Motiv. Der ist nicht zur Entschuldigung da, der Satan. Das beobachte ich, ihr Lieben, Brüder und Schwestern von der frommen Kante. Ich beobachte das immer wieder. Wir benutzen den Satan, um selber nicht schuld zu sein, um selber nicht Verantwortung zu übernehmen. Die Mächtigkeit des Versuchers erspart dir nicht die Verantwortung. Nur weil es besonders viel Geld war, mächtige Versuchung, 54 Euro pro Impfdosis, 108 Euro pro Nase. Das ist bei 7 Milliarden Menschen eine ganze Menge Holz, was da geht, ja? Oder der Mann, der mich da angebaggert hat, oder die Frau, die mir schöne Augen gemacht hat, die war besonders schön. Die war so schön, da konnte ich gar nicht anders. Die Mächtigkeit des Versuchers nimmt dich nicht aus der Verantwortung. Es gibt keine Entschuldigung. Satan ist nicht sein Motiv, sondern er ist der es ermöglicht, der den Gedanken in ihm festsetzt. Es ist die Versuchung, die in ihm wirkt, in Judas. Und dann lesen wir davon, dass Jesus zu ihm sagt, was du tun willst, das tue bald, was du tun willst. Was du tun willst. Sein Wille ist nicht ausgeschaltet, der ist nicht wie so eine ferngesteuerte Puppe auf einmal, weil der Satan von ihm Besitz ergriffen hat. Ich sag dir, jedes Mal, wenn du deiner Versuchung nachgibst, ist es genau so bei dir, dass der Satan, der Versucher, von dir Besitz ergreift. Der war nicht besessen vom Teufel und ist da rumgerannt wie so ein Besessener. Nein. Und Jesus sagt, was du tun willst, das tue bald. Und das Geheimnis in diesem Satz heißt doch, dass Jesus die Herrschaft über diesen Moment wieder übernimmt. Er bleibt der, der handelt. Er ist der, der Herr des Geschehens ist. Und von diesem Moment an läuft dieses ganze Geschehen, was Jesus längst klar war, dass das so sein wird, es läuft einfach ab. Und der Satan, wie Jesus ihn oder wie er hier nennt, Johannes, der merkt gar nicht, wie er, ohne dass er es will, zum Verwirklicher, zum Ermöglicher des Heils wird. Jesus wird nicht zum Spielball des Satans, sondern er ist und bleibt der Herr des Geschehens. Jesus hat mal gesagt, ich muss sterben, aber man wird mir nicht mein Leben nehmen, sondern ich werde es hingeben. Er ist und bleibt der Herr des Geschehens und er benutzt den Satan für seine Wege, für seine Zwecke, für sein Ziel, ans Kreuz zu gehen und dich zu befreien und mir zu vergeben. Was unvorstellbar ist, dass er das für mich gemacht hat. Und die Frage, die man sich immer wieder stellt, ist eine, die kommt ja daher, weil man das vielleicht sich erklären will oder weil man selber eine gute Ausrede haben will. Hatte Judas eine Wahl? Und ich sage, natürlich hatte Judas eine Wahl. Er musste das nicht machen. Das hätte ihn vielleicht was anderes gekostet. Aber er hätte das nicht machen müssen. Und der Aufseher der SS, der in Auschwitz den Gashahn aufgedreht hat, der musste das nicht machen. Und du musst deiner Versuchung auch nicht nachgeben. Manchmal ist nicht nachgeben ein teures Unternehmen. Aber er musste nicht. Von den anderen am Tisch verstand keiner, warum Jesus das zu Judas sagte, weil Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, kauf ein, was wir fürs Fest brauchen. Oder sie dachten, Jesus hat ihm aufgetragen, gib dem Armen etwas. Als Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus und es war Nacht. So endet dieser Text. Und es war Nacht. Jesus hat mal gesagt, es kommt die Nacht, in der keiner mehr was machen kann. Und das ist die Nacht. Ab jetzt läuft einfach alles ab. Halbe Stunde später wird Jesus verhaftet, gefoltert, verhört, in einem Scheinprozess verurteilt und hingerichtet. Und Judas tritt hinaus in die Nacht und es bleibt trotzdem nicht geheim. Das ist ja immer so, ja, wie wir uns das ausdenken. Bei unseren Versuchungen merkt ja keiner. Und dann merkt es doch einer. Und dann wird es, ja, das ist unsere Illusion, dass wir meinen, wir könnten im Verborgenen bleiben. Aber selbst manche Versuchung ändert uns selber. Ja, wer zum Beispiel an einer Suchterkrankung leidet, der weiß das ganz genau. Das sieht keiner das erste Mal, wenn ich nach der Therapie wieder zugreife. Sieht keiner. Aber wenn ich ein halbes Jahr später wieder völlig unten bin, das sehen alle. Alle sehen das. Und das ist bei ganz, ganz vielen Versuchungen so, nicht nur an der Stelle. Und ich finde es interessant, dass als Jesus die Versuchung aufdeckt und ihm sagt, Judas, was du tun willst, das tu bald. In dem Augenblick läuft er davon, aus Scham. Weil er merkt, Jesus weiß genau, was ich vorhabe, aus Scham und aus Selbstrechtfertigung. Ich will nicht vor ihm gerade stehen dafür, für das, was in meinem Herzen ist, an Wunsch, ihn zu verraten. Und wir laufen, und das ist das, glaube ich, worum es eigentlich geht in dem Text. Wir laufen davon aus Scham, weil wir uns nicht stellen wollen. Und Judas hätte sich stellen können. Wisst ihr, die Nähe von Jesus kann sehr unterschiedliche Auswirkungen haben auf Menschen bis heute. Kann sein, du kommst ihm nah und du spürst etwas davon, dass er dich tröstet, dass er dich in die Arme nimmt und dir sagt, es ist alles gut. Und es kann sein, du begegnest ihm wie Judas und du fängst an, dich zu schämen, weil du weißt, er weiß es alles. Er weiß es alles. Nun, das ganze Geplänkel um das Geld, das hier und die Armen und was die Jünger da spekulieren, das muss uns nicht interessieren. Was passiert hier eigentlich? Worum geht es wirklich? Wozu hat Johannes diesen Text aufgeschrieben, wenn wir doch der Frage, warum Judas das gemacht hat, doch nicht näher kommen als vor einer halben Stunde? Geht da keiner raus und sagt, Mensch, jetzt habe ich es verstanden, warum der Judas das gemacht hat? Sondern der Text fragt nach unseren Versuchungen. Ich glaube, darum geht es, um deine Versuchungen und um meine Versuchungen. Und da sind mir drei Einsichten gekommen und die will ich mit euch teilen. Drei Einsichten zur Versuchung. Erstens, jeder hat seine eigenen Versuchungen. Und es sitzt sich leicht über die Versuchungen der anderen zu Gericht und sagt, ah, der wieder. Jeder hat seine eigenen Versuchungen. Und weil jeder seine eigenen Versuchungen hat, führt auch das Nachgeben, also weil jeder was anderes sucht. Und weil jeder seine eigenen Versuchungen hat, führt auch das Nachgeben zu einer ganz unterschiedlichen Sucht. Das heißt, was du am meisten suchst in deinem Leben, wird am ehesten auch der Ort sein, an dem du versucht wirst. Was du am meisten suchst, wird zu deiner größten Versuchung werden und wird sie sein, immer. Und das ist ein guter Start in die Passionszeit. Frage dich, was suchst du mit deinem Herzen? Was suchst du in deinem Leben? Suchst du nach Geld und Besitz? Dann wird das deine größte Versuchung sein. Wenn das ist, wonach du strebst, dann wird an der Stelle, wie das Johannesevangelium sagt, der Satan seinen Keil hineintreiben in dich, in dein Herz. Oder wenn du nach Macht suchst, über andere Menschen bestimmen zu können, Macht zu haben. Oder auch über Gott Macht zu haben und über ihn bestimmen zu können und zu sagen, Herr, wenn du so bist und wenn du nicht endlich was gegen Corona machst, dann lauf ich davon. Ist die Macht, ist der Wunsch, über jemand anders die Macht zu haben, etwas, wonach du strebst. Oder die Kontrolle und die Sicherheit. Was ist es, was du suchst? Suchst du nach der Opferrolle, die dich bestärkt, dass du ja gar nichts dafür kannst? Du Armer, du Arme. Wonach suchst du? Sucht. Auch Alkohol und Drogen, natürlich. Sucht. Oder Sucht nach Ehre. Nach Anerkennung. Wonach suchst du in deinem Herzen? Ich glaube, dass das etwas ist, was uns hier deutlich wird. Und manchmal ist das ganz irrational, so wie in der Geschichte. Eine zweite Einsicht. Also erstens nochmal, das, was du suchst, wird am ehesten deine Versuchung. Zweitens, seine Nähe hilft gegen die Versuchungen. Das kann man an diesem Text sehen. Judas flieht aus Scham und Selbstrechtfertigung. Und ich sage dir, wenn du bestehen willst in den Versuchungen, dann fliehe nicht, sondern stell dich ihr und stell dich vor allem ihm. Stell dich ihm. Und wir sind als Christen geneigt, immer zu denken, die Versuchungen, das betrifft immer nur die anderen, ja? Die Ungläubigen, die Bösen. Die sind auch nicht böser als du und ich. Und es ist sehr klug, als Christ zu wissen, dass die Versuchungen an uns nicht einfach vorbeigehen, nur weil wir so hübsch fromm sind, sondern vielleicht gerade uns erwischen und gerade uns entgegentreten. Verschließe nicht die Augen vor den dunklen Seiten, die es in dir gibt und sitz nicht selbstgerecht über die anderen zu Gericht. Bleib in seiner Nähe. Solange Judas bei Jesus war, hatte die Versuchung keine Möglichkeit, zur Wirklichkeit zu werden. Erst als er flieht, ist es Nacht draußen. Ihn zum Mittelpunkt zu haben, um ihn zu kreisen. Das heißt, immer mal woanders zu sein, aber nie die Entfernung zu verringern zwischen ihm und mir. Um ihn zu kreisen, ihn zum Mittelpunkt zu haben. Und das Beste zum Schluss: ob man nun die Mächtigkeit der Versuchung den Satan nennt. Ich weiß, manche haben damit gar keine Probleme, für manche ist das ein großes Problem als Christen. ob man das so nennt oder nicht. Diese Geschichte erzählt davon, dass Jesus den Mächtigen besiegt hat. Er hat ihm die Begrenzung seiner Macht aufgezeigt. Er hat ihn einfach eingespannt für seinen Plan, dich und mich zu retten am Kreuz. Er musste am Ende ihm dienen. Und es ist für mich etwas, was ganz Großes in dieser Geschichte bei aller Irrationalität dessen, was Judas tut. Ich sehe in diesem Text, er ist stärker. Er ist größer. Er ist klüger. Und er hält, was er verspricht, im Gegensatz zu dem Versucher. Du kriegst bei der Versuchung nie raus, was dir vorher versprochen wird. Die Versuchung hat eine super Werbeabteilung und das ist ein einziger Betrug. Er hält, was er verspricht. Und Paulus hat mal geschrieben im Kolosserbrief, Jesus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und hat ein öffentliches Schauspiel aus ihnen gemacht, zum Auslachen hingestellt. Oder wie unser Wochenspruch sagt, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Es gibt Freiheit bei ihm. Es gibt Freiheit bei ihm. Und darum nie wieder und nie mehr ohne ihn durchs Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.